Gut, es ist 17:45 und wir machen weiter mit einem letzten Programmpunkt für heute, der angekündigten Podiumsdiskussion. Bei Podiumsdiskussionen ist es so, dass es nicht die Situation gibt, dass die Vorstellenden nicht vorgestellt werden, deswegen machen wir das gleich selbst, aber zuerst glaube ich, dass es ein ganz gutes Format ist, um so einen Tag heute nochmal ein bisschen gewissermaßen rund zu kriegen, an dem viel über den Poststrukturalismus, seine Erben und seine VorgängerInnen gesprochen wurde und darüber, ob jetzt Derridas Differenzrede im Grunde die Stichworte für Kelly and Conway's Alternative Facts geliefert hat. Wo wir jetzt gleich einen Perspektivwechsel hinbekommen, aber vielleicht tatsächlich ein klein wenig über diejenigen reden können oder von deren Perspektive wahrnehmen können, über die wir viel geredet haben, nämlich die neue Rechte oder die moderne oder ewig bleibende Rechte, je nachdem, wie man das sagen möchte. Jedenfalls vielen Dank, dass dieser in meinen Augen wirklich wichtige Punkt auch berücksichtigt wird, ein klein wenig nachzusehen, wie da die Diskurse so laufen und dass die Organisation der Konferenz uns alle eingeladen hat. Und jetzt übergebe ich schon direkt an Julie Govrin, mit die erste Vorstellung dann machen wird.
Zunächst möchte ich Thomas Wagner vorstellen. Thomas Wagner ist tätig als freier Autor und Kultursoziologe, schreibt in vielfältigen Publikationen wie Junge Welt, Zeit, Süddeutsche, Frankfurter Rundschau, NZZ und Taz. War 2013 bis 2015 Literaturredakteur bei der Tageszeitung Junge Welt und arbeitete außerdem, was ich sehr interessant finde, als Dozent für kreatives Schreiben mit Kindern und behinderten Erwachsenen. Er hat vielfältig publiziert. Es gibt eine ganze Liste an Büchern, die man abrufen kann. Ich werde nur einige Titel nennen, unter anderem Das Netz in unserer Hand vom digitalen Kapitalismus der Datendemokratie, 2017 im Papirossa Verlag erschienen. Thematisch daran anschließend Robokratie, Google, der Silicon Valley und der Mensch als Auslaufmodell, ebenfalls im Papirossa Verlag 2015 erschienen. Dann eine weitere Publikation, die ich sehr interessant finde, lautet Die Mitmachfalle, Bürgerbeteiligung als Herrschaftsinstrument, im Papirossa Verlag 2013 erschienen. Vor allen Dingen aber sprechen wir heute mit Thomas Wagner wegen der aktuellen Publikation Die Angstmacher, 1968 und Die neue Rechte, 2017 erschienen.
Dann werde ich noch Jule Govrin kurz vorstellen, Philosophin und Literaturwissenschaftlerin an der FU und in Paris 8, eine Dissertation geschrieben zum Verhältnis von Begehren und Ökonomie, die leider noch nicht erschienen ist. Und gegenwärtig arbeitet sie zum Verhältnis von Authentizität und Autorität. Da merken Sie schon, wie es dann langsam in die Fragestellung reingeht, die wir auch heute besprechen wollen. Publikationen unter anderem Sex, Gott und Kapital, Wellbecks Unterwerfung zwischen neoreaktionärer Politik und postsäkularen Politiken, die das einigermaßen stark rezipiert und auch ins Französische übersetzt wurde. Und dann in den letzten Monaten viel zum Verhältnis der Linken und der Rechten zu 68 und zur Differenzkonzeption, die auf den verschiedenen Seiten, auf den verschiedenen politischen Seiten vorliegen.
Und an letzter Stelle möchte ich Andreas Geller vorstellen. Er ist Germanist am Institut für Kulturwissenschaft der HU Berlin, hat besonders zu den Fragen von minimalen und prekären Ökonomien gearbeitet, insbesondere zum Diebstahl, aber auch zu Taschen und Kisten meiner Meinung nach auch, als Individualraum für Eigentum. Und in letzter Zeit befasst er sich ganz stark mit der modernen Rechten und ihren historisch stabilen Grundkonzepten. Gut, wir kommen dann gleich zur ersten Frage an Sie. Sie haben ja in Ihrem Buch, ähnlich wie es Klaus Willegewiege bereits gemacht haben und Volker Weiß, beschrieben, wie es in den 60er Jahren mit der Gründung oder dem Aufkommen der Neuen Linken auch eine Neuformierung der Rechten gab. Und man sieht einerseits eine ganz klare strategische Aneignung von linken Konzepten, man sieht aber auch ganz starke Affinitäten bei Personen wie beispielsweise Frank Böckelmann, dem Tumult-Herausgeber oder Henning Eichberg. Um die Frage kurz und polemisch zu halten, gibt es einen Unterschied zwischen links und rechts?
Ich Ich würde schon sagen, dass die Unterscheidung zumindest im politischen Raum eine wichtige Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob sie im philosophischen und sozialwissenschaftlichen Diskurs so eine entscheidende Rolle spielt. Also ob bestimmte Gedanken und Argumente rechts oder links sein, ist eine sehr flüssige Geschichte. Ich glaube, dass diese Unterscheidung zwischen rechts und links in erster Linie einen Sinn macht im politischen Raum, wo es darum geht, unterschiedliche Interessen durchzusetzen und gegeneinander zu stellen. Also die Unterscheidung finde ich schon wichtig, weil es in der Auseinandersetzung auch oft miteinander vermengt wird.
Ich würde da vielleicht direkt nochmals ein klein wenig nachhaken, wenn Sie sagen, dass es im Philosophischen keine Unterschiede gibt, dann ist es im weitesten Sinne wahrscheinlich das, was wir heute weitgehend besprochen haben und auch ja es dezidiert unterschiedliche Meinungen, denke ich, dazu gibt, ob es diese Unterschiede gibt oder nicht. Wenn man jetzt fragen würde, wenn Sie jetzt sagen, dass es im politischen Raum auf jeden Fall eine relevante Unterscheidung gibt, auch eine wahrscheinlich offensichtliche und da klare oder einigermaßen klare Konfliktlinien vorliegen, würde ich die Frage noch woanders hin zuspitzen auf einen Punkt, der heute ein paar Mal schon aufgekommen ist, immer wieder eher am Rande, nämlich dahin, ob es vielleicht habituelle Unterschiede zwischen rechts und links gibt. Gewissermaßen welche, die eher in so einer Art Körperlichkeit, in der Selbstwahrnehmung bestehen, wo auch Herr Koschorke etwas über das Dezisionistische dieser rechte Sprechweisen oder Auftrittsweisen gesagt und wo es auch dann wahrscheinlich in den Texten der insbesondere Identitären in dem Alphabet, das sie rausgebracht haben, zum Beispiel ja schon stark um so eine militärische Haltung und Kampfbereitschaft oder so eine Verteidigungsbereitschaft auf jeden Fall geht.
Bevor ich noch mehr Verwirrung verbreite, was ich durchaus vorhabe, möchte ich Sie in einem Punkt korrigieren. Meine Absicht war nicht zu sagen, und wenn das so rübergekommen ist, dann versuche ich das an der Stelle zu korrigieren, dass es im Philosophischen oder im Denken überhaupt keine Unterschiede zwischen rechts und links gäbe, die man nicht vielleicht versuchen könnte herauszufinden. Sondern ich will sagen, es ist flüssiger dort. Es ist sozusagen, es gibt mehr Ambivalenzen und es gibt nicht die Notwendigkeit, sich für eine Seite zu entscheiden, was im Politischen oft der Fall ist, zumindest in politischen Abstimmungs- und Kampfsituationen der Fall ist. Die Frage der Haltung und Stile, da wird es jetzt auch schon wieder kompliziert. Wenn in den 60er Jahren so zwei nun definitiv unterschiedlichen Lagern zugeordnete Philosophen wie Adorno und Gehlen miteinander diskutiert haben, dann haben sie in ihrer Art, wie sie sich öffentlich gezeigt haben, im Duktus der Argumentation, auch in der Kleidung, viel mehr Gemeinsamkeiten gehabt, als beide beispielsweise mit einigen Vertretern der radikalen Linken dann in den 70er Jahren. Und es gab sozusagen vielleicht auch soziologisch beschreibbare ähnliche Klassenhintergründe, also eine bestimmte Form des Bildungsbürgertums, was es heute womöglich nicht mehr gibt in Deutschland. Also da gibt es auch Gemeinsamkeiten. Worauf Sie vielleicht hinaus wollen ist, ich spüre so ein bisschen die Intention, ist, dass man nun unbedingt jetzt die Unterschiede zwischen rechts und links herausarbeiten müsste, um dann hinterher mit so einem Gefühl der Sicherheit aus der Veranstaltung heraus zu gehen, dass man vielleicht doch auf der richtigen Seite ist oder so. Das kann ich nachvollziehen, unterläuft aber so ein wenig mein eigenes Buchprojekt. Ich hatte was anderes vor. Ich hatte durchaus aus einer Perspektive der Parteilichkeit, nämlich einer sich verbunden fühlen mit emanzipatorischen, auf Reduzierung von herrschaftszielenden Positionen heraus, deutlich zu machen oder herauszuarbeiten, warum die Rechte, die sich als neue Rechte selbst darstellt, heute schwerer zu bekämpfen ist als in den Jahrzehnten zuvor. Das war sozusagen der Grundimpuls. Und aus dieser Haltung, Perspektive heraus, habe ich eher versucht, die Zwischenzonen, die Annäherungsbereiche zwischen linken und rechten Positionen in den Blick zu nehmen und habe beispielsweise, also um ein Beispiel, das mal klar zu machen, in den Nullerjahren habe ich immer, wenn ich über die junge Freiheit und diejenigen Autorinnen und Autoren, vor allen Dingen Autoren, die an die sogenannte konservative Revolution sich angeschlossen haben, wenn ich über die geschrieben habe, bin ich dem Narrativ gefolgt, dass sie gewissermaßen eine Zwischenstufe, ein gewissermaßen abschüssiges Gelände darstellen zum Nazifaschismus. Das war meine Diktion, in der meine Texte sozusagen implizit zumindest gehalten waren. Und dann habe ich mich gefragt, wie wäre es denn, wenn ich deren Eigenanspruch, eine sich deutlich vom Nazifaschismus abgegrenzt zu sehen oder abgrenzen zu wollen und sich beispielsweise mit verschiedenen Widerstandsformationen zu identifizieren, beispielsweise den militärischen Widerstand 20. Juli oder aber mit der studentischen Gruppe der Weißen Rose, sich damit zu identifizieren, wenn ich das ernst nehme. Dann hat sich schon der Duktus verändert, indem ich das geschrieben habe. Also das wäre jetzt ein Beispiel. Und ich habe auch ursprünglich vorgehabt, selber in mich zu gehen und zu fragen, wo habe ich denn in meiner Sozialisation vorausgesetzt die Annahme, man wird nicht als Rechter oder Linker oder als Rechte oder Linke geboren. Wo waren denn in meiner eigenen Sozialisation die Berührungspunkte zu rechten Attraktionsfiguren beispielsweise. Ich habe mit 18, 19, 20 leidenschaftlich gerne die Romane von Mishima Yukio gelesen, den ich damals überhaupt gar nicht als rechts oder links wahrgenommen habe, sondern als interessanten Autor, der mich eingeführt hat in die Besonderheiten einer mir völlig fremden Welt, nämlich Japans, ja, und bestimmter Konfliktlagen, die es da gab. Gleichzeitig war das jemand, der an sich selbst exerziert hat, den Versuch, ein Leben als Entwurf zu führen, auch als künstlerischer Entwurf sozusagen. Und das ist ein durchaus rechtes Motiv, war mir aber in dem Moment gar nicht klar, weil es mir darum ging, mit 18, 19, 20, als jemand, der in der Schule immer gehänselt wurde, weil er so dick war und der mit 18 noch keine Freundin hatte und unbedingt aus dem familiären Unterdrückungsverhältnis entfliehen wollte und die Welt erobern wollte, da waren mir Theoreme, die gewissermaßen existenzialistisch die Möglichkeit der Selbstveränderung hin zu einem Ziel, und zwar zu einem selbstgewählten und selbstgesetzten Ziel. Also solche Theoreme, die das als möglich erschienen ließen, sehr sympathisch. Und so habe ich zur gleichen Zeit die Verwandlungskunst von David Bowie, den Selbstentwurf hin zum Tod von Mishima Yukio und die Philosophie von Jean-Paul Sartre als interessante Modelle empfunden der Selbstveränderung. Wenn diese Autoren, also zumindest Mishima, von jungen Rechten, wie beispielsweise Martin Sellner, auch als attraktive Figuren, ihren eigenen Heroenhimmel verehrt werden, dachte ich mir, wäre das doch eine Möglichkeit, vielleicht diese absolute Trennlinie zwischen Gut und Böse, zwischen bösen Rechten und guten Linken mal auszuklammern oder einzuklammern und zu gucken, gibt es da nicht vielleicht doch Gemeinsamkeiten, um auch ins Gespräch zu kommen. Also langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe meine Haltung dem Gegenstand gegenüber verändert und darauf führe ich die besondere Tonlage dieses Buches zurück, die verschiedentlich positiv bemerkt, aber auch verschiedentlich kritisiert wurde.
Ich denke, unsere Frage zielt auch ein wenig darauf ab, da Sie ja gewissermaßen eine soziologische Binnenperspektive durch die Interviews, die Sie geführt haben, bekommen haben, dass es sicherlich zu einfach wäre zu sagen, dass es eine rein strategische Aneignung von linken Konzepten wäre, aber trotz alledem, wenn man sieht, wie beispielsweise Kubitschek mit der konservativ-subversiven Aktion sich linker Agitationsmuster angeeignet hat und dann quasi Flugzettel schmeißend in der HU aufgetaucht ist, ob man nicht spätestens quasi dann im Umgang und quasi in den habituellen Praktiken von Kosica und Kubitschek sieht, dass gewisse feministische linke Theorien und Praktiken sich in der Tat nicht übersetzen lassen, wie eben antiautoritäre Praktiken, wie feministische Praktiken.
Ich kann jemandem antiautoritär eine Ohrfeige geben und autoritär, also das ist beides möglich, ja. Wenn jemand Flugblätter von irgendwelchen Balustraden hinunterschmeißt, dann ist das noch nicht besonders bemerkenswert. Was mir aufgefallen ist, auch im Nachgang des Buches, ist, ich habe so einen zeitlichen Schnitt gesetzt. Das waren dann schon die 60er Jahre, wo die subversive Aktion bestimmte Theoreme der situationistischen Internationale in Praxis übersetzt hat, bestimmte rabaukenhafte Provokationen gewissermaßen inszeniert hat, um dann auch öffentlich medial wahrgenommen zu werden. Und in der Tat hat das ja Götz Kubitschek auch explizit aufgegriffen. Er stand ja auch, oder steht, und stand aber in der Vorbereitungszeit dieser konservativ-subversiven Aktion im engen Austausch mit Bernd Rabehl, dem engen Weggefährten von Rudi Dutschke, und auch schon länger mit einem anderen ehemaligen Angehörigen der subversiven Aktion, nämlich Günter Maschke. Mir ist erst später aufgefallen, dass ja diese Techniken der künstlerischen Avantgarde, die zum Teil eben sich als linksradikal empfunden und geriert haben, im Grunde genommen, was die Moderne betrifft, ihren Ursprung haben im Futurismus, in den Publikumsbeschimpfungen, in den großen Saalveranstaltungen der durch Italien tourenden futuristischen Künstler, die dort Krachmusik machten, die das Publikum bespuckten, beschimpften und intendiert haben, dass möglichst jede Veranstaltung in einer Saalschlacht endet, die von der Polizei geräumt wird, und das Ganze verbunden mit dem Impuls der Erneuerung, der Durchsetzung von völlig neuen Maximen in der Kunst, aber auch mit einem sehr stark forcierten imperialistischen Nationalismus, einen nach außen hin expansiven italienischen Expansionsdrang, der sozusagen damit legitimiert wurde, und einer quasi ein Herbeisehens von gewaltsamen kriegerischen Lösungen. Das wurde dann nicht von den Dadaisten übernommen, die ja eine pazifistische Bewegung waren, aber im Grunde genommen sonst diese ganzen künstlerischen Formen, die da entwickelt wurden, also beispielsweise Geräuschmusikkonzerte, die die, wenn die einstürzenden Neubauten das von Anfang an gewusst hätten, hätten sie es vielleicht sein gelassen. Also die haben schon sowas gemacht für einstürzende Neubauten, Konzerte. Diese Form, diese künstlerischen Formen wurden übernommen, die Inhalte, also bestimmte Inhalte zumindest, dann nicht. Und dann ist es ja später zu einer Art Kompromiss gekommen, dass im faschistischen italienischen Staat der Futurismus seinen Platz bekommen hat, neben den klassizistischen Formen, wo sozusagen der Futurismus sich im Grunde genommen selber kompromittiert hat, denn dagegen war er ja angetreten, gegen das Akademische, gegen das Klassische und so weiter. Was ich dabei herausgefunden habe, ist, dass es eine Gleichursprünglichkeit gibt. Es gibt nicht ein reines, die einen haben von dem anderen gekupfert Verhältnis, sondern linke und rechte Provokations Rituale, Formen und so weiter haben die gleichen Ursprünge, kann man sagen. Und das kann man durchs gesamte 20. Jahrhundert immer wieder verfolgen. In den Ende der 70er Jahre, auch bei der Punkbewegung, war das ambivalent und dem, was daraus folgte und so. Und das hat mich auch im Buch teilweise interessiert, als ich mich mit der Frage befasst habe, was hat denn die neue Rechte in den 90er Jahren an Techno interessiert oder was hat es mit der Bewegung des Neofolk auf sich und so weiter?
Wenn Sie sagen, dass es eine Gleichursprünglichkeit dieser Formen gibt, dann kann man dem wahrscheinlich erstmal grundsätzlich zustimmen, auch eine Erfahrung, die man gemacht hat, dass da ganz bestimmte als links geltende Aktionsformen plötzlich auch rechts funktionieren, Flugzettel schmeißen oder Happenings oder Performances zu machen. Aber tatsächlich ist es dann doch so, dass das vielleicht gewissermaßen von der Aktionsform her gleich ursprünglich sein mag, personell, aber oftmals eine gewisse Entwicklung dahinter steht. Auch bei, Sie haben selbst Rabel erwähnt, auch sogar Mishima Yukio selbst hat relativ weit links angefangen, aber er ist dann letztlich bei einem fürchterlich gescheiterten Versuch, letztlich eine Art Staatsstreich oder einen Putsch zu inszenieren, hat er sich dann hoch mit sehr viel Pathos selbst das Leben genommen im Seppuku. Also er hat da eine ganz bestimmte Entwicklung durchgemacht und die gibt es ja dann doch immer wieder, dass es vielleicht gleich ursprünglich sein mag, aber doch eine personelle Entwicklung von links nach rechts. Das ist fast ein Klassiker gewissermaßen, den man sogar, wenn man möchte, in Leuten wie Roger Caillois, der ja dann doch dem Surrealismus gewissermaßen nahe war, auch beobachten kann oder bei anderen, man könnte sehr viele aufzählen. Wie ist es denn? Bewegt man sich tendenziell vielleicht auch als weißer Mann von links nach rechts über die Jahre?
Eine These, die wohlgemerkt Bataille ausformuliert hatte, ja. Bereits in den 20ern.
Ich glaube, wenn man sich von der radikalen Rechten her nach links bewegen wollte, hätte man wenig Chancen, dass es akzeptiert werden würde. Das heißt, es gibt wenige Beispiele. Im Grunde genommen habe ich nur ein Beispiel persönlich kennengelernt, das ist Henning Eichberg. Und da ist auch wieder wichtig, die Unterscheidung zu machen zwischen der... Also Henning Eichberg ist ein sozialwissenschaftlich orientierter Historiker und Sportwissenschaftler, der einer der wichtigsten Autoren des nationalrevolutionären Zweigs der Rechten in den 60er und 70er Jahren war, die sich zum ersten Mal selbst als junge oder neue Rechte als Eigenbezeichnung bezeichnet haben. Und der hat sein Leben beschlossen, in Dänemark als im Kulturausschuss der Sozialistik-Volkepartei sitzender radikaler Linker. Also das ist eine Partei, die sich irgendwo zwischen linken Grünen und linker Linkspartei bewegt hat, zwischendurch in der Regierungsbeteiligung hatte in Dänemark, womit Henning Eichberg gar nicht einverstanden war, weil er sozusagen seine persönlichen Freunde in der dänischen Linkspartei gesehen hat, wie sie sich im Zuge der Machtbeteiligung, wie er meinte, korrumpiert hatten und verändert hatten und so weiter und so fort. Der hat sich politisch dann der Linken zugehörig gefühlt, hat aber unabhängig davon einen kontinuierlichen geistigen, wissenschaftlichen Reflexionsprozess unternommen, wo ich den Eindruck habe, dass er ganz bestimmte Denkmotive weiter durchgehalten hat. Beispielsweise hat ihn ein Leben lang die Frage beschäftigt, die Frage oder die Suche nach der kollektiven Identität. Das war in einer Art und Weise konzeptualisiert, die, wenn er das in deutschen Publikationen öffentlich gemacht hätte, ich den Eindruck hatte, es würde auf jeden Fall der Vorwurf kommen, er habe sich ja gar nicht geändert. Er sei ja nun gar kein Linker, wie er immer behaupte, sondern er sei in wichtigen Denkmotiven im alten Denken verhaftet geblieben. Gleichzeitig war er eben aber politisch auf der linken Seite und hat eine politisch linke, fortschrittliche Kraft nach Kräften unterstützt. Deswegen halte ich es eben auch so wichtig, diese beiden Felder, die man nicht völlig voneinander trennen kann, aber zumindest erstmal zu separieren, was es allerdings nicht einfacher macht. Und der hätte in Deutschland diesen Schritt in die Linkspartei hinein nicht gehen können. Das wäre nicht möglich gewesen. Es ist nicht möglich, als Radikaler oder Extremer oder wie man es auch immer nennen will, rechter Publizist, Ideologe oder auch Politiker ins andere Lager überzugehen, ohne einen radikalen Bruch an einer Stelle in der Form vorzunehmen, dass man mit allem bricht, was man vorher für richtig gefunden hat, und sich sozusagen als Aufklärer in die Schulen begibt und sagt, ich habe früher in diesen konspirativen und so weiter Zusammenhängen gearbeitet, wir wollten den Systemumsturz, wir müssen sehen, dass das Böse ist noch fruchtbar, der Schoß ist noch fruchtbar und so weiter und so fort. Also diese Form des Nazi-Aussteigers, den gibt es. Ja? Aber es gibt nicht den, oder es ist schwierig sozusagen einen mit sich in irgendeiner Form nicht identisch bleibend, aber sozusagen den eigenen Denkweg weiter, also durch den eigenen, indem man den eigenen Denkweg weitertreibt, allmählich von rechts nach links hinüber zu wandern und gleichzeitig sozusagen nicht, dass es akzeptiert wird, dass es zugelassen wird.
Aber warum?
Das ist, die Ambivalenzen sind schwer auszuhalten in der Bundesrepublik, und wahrscheinlich schwerer auszuhalten als in anderen europäischen Staaten, was ich darauf zurückführe, dass der Nationalsozialismus, der Nazifaschismus eben doch wahnsinnige Schneisen in die, naja, ich weiß gar nicht richtig den Ausdruck, aber es gibt sozusagen Felder, die sind vergiftet. Und wenn man mit diesen Feldern in Berührung kommt, dann haftet einem dieses Gift weiterhin an, egal was man tut.
Na, ich denke, das ist auch eine Frage. Ich meine, es gibt ja durchaus öffentliche Aussteiger aus rechtsextremistischen Kreisen, die das ganz sich sehr, sehr klar positionieren und damit auch in der Öffentlichkeit sind. Ich denke gerade an Christian Weisgerber, der vor 9 Jahren als ganz junger Mann quasi in der aufstrebenden Führungselite irgendwie rund um die neurechte Szene, rund um Kubitschek war, und der in einem Interview, und da kommen wir eigentlich zu den habituellen Praktiken zurück, der meinte, es ist eine Sache, quasi sich öffentlich zu bekennen, quasi diskursiv die Wende zu vollziehen. Der andere Punkt ist quasi, dass man sich gegen habitualisieren muss, weil es einfach in diesen rechten Kontexten, auch in den eigentlich mehr intellektuellen, sich verstehenden Kontexten, eine ganz starke Körperdisziplin gibt, eine Körperformung, ein Antrainieren von maskulinistischen Körpergebaren, und das ist für ihn auch quasi ein Prozess der Gegenhabitualisierung war.
Verstehe ich überhaupt nicht.
Na, er musste quasi, sich diese Idee des eigenen stählernen Egos im stählernen Körper abtrainieren, die quasi auch Teil der Rechten war, also wo es eben nicht nur darum ging, quasi rechte Argumente auszuarbeiten, sondern auch einen gewissen Habitus zu performen, der sehr militärisch war, der sehr maskulinistisch war, und das quasi mit sich selber auszufechten und sich daraus hinauszulösen, dass das nochmal ein ganz anderer Prozess ist. Ich glaube aber, dass es im Grunde, kommen wir damit zu der Frage zurück, ob es einfach habituelle Unterschiede gibt. Ich meine, es ist eine Sache, dass sich Kubitschek als
Wenn man einmal in einem Körperpanzer ist, dass man nicht mehr rauskommt, oder wie verstehe ich frage? Nee, ich versuche das in meinen Schichten.
Ja, ich überlege gerade, also wenn sich zum Beispiel Kubitschek oder ja. wenn sich quasi Ellen Kosetzer quasi einerseits als starke Frau präsentiert, ich glaube, sie bezeichnet sich dezidiert nicht als Feministin, aber trotz alledem als quasi Rechtsaktivistin der Öffentlichkeit ist, aber dann immer wieder quasi in Thematisierung ihres Ehelebens klar macht, dass die noch härtere Disziplin ihr Ehemann hat, dass beispielsweise sich Kubitschek noch so sehr irgendwie als Nonkonformist aufspielen kann, aber gleichermaßen in den habituellen Praktiken, die die beiden an den Tag legen, mit ihren Kindern da überhaupt nichts, keine linken Praktiken sich zeigen, sondern eigentlich sehr, sehr
stark. Was Sie sich vorstellen, wie die so leben. Ich meine, es gibt eine ganze Reihe von Home-Stories über die so als Stilisierungen sind, wo man alles Mögliche über die erfährt. Ich habe die im persönlichen Umgang als habituell nicht sehr verschieden von linken Freunden erlebt, die etwa gleichaltrige Kinder haben, die sie morgens zur Schule bringen müssen und die möglicherweise einen Kleinbetrieb am Laufen halten müssen. Also so wahnsinnig, das sind ja jetzt nicht sich Wesen vom anderen Planeten oder so. Es ist richtig, es gibt dann bestimmte Kontexte, in denen das anders ist. Also wenn der Kubitschek von irgendeinem Burschenschaftsversammlung eine Rede hält, dann hat man die geballte traditionelle männerbündische Luft des, also ich würde mich da nicht wohlfühlen, auch habituell nicht. Und wenn er gewissermaßen in bestimmten Verhaltensweisen zeigt, dass er mal Bundeswehroffizier war, das würde sich aber auch bei anders sozusagen ideologisch ausgerichteten Bundeswehroffizieren, was die Haltung betrifft, vielleicht auch zeigen. Der Mann ist schlank und groß gewachsen und weiß, Haltung einzunehmen oder so etwas. Aber da sozusagen so eine Art Haltung hineinzulesen, die sich so inkorporiert hat und aus der man nicht mehr rauskäme, wenn man es wolle, dieses Gefühl hatte ich nicht. Mag sein, dass ich mich da täusche. Deutlich ist aber für mich, dass sie ja gar keine Absicht haben, diesen Weg zu gehen. Ja? Während jemand wie Henning Eichberg zu der Zeit, als er der finsterste Rechte war, den man sich vorstellen kann, wahrscheinlich ähnlich anti-autoritären, lockeren Gebaren, zumindest im Sinne von andere Menschen anstecken können mit der eigenen Begeisterung, aufgetreten ist. Es gibt ja auch, sagen wir mal, in diesen pfadfinderartigen, bündischen Zusammenhängen viele Momente des Auslebens von Freiheit, Naturerlebnis, des Erlebnisses des gegen bürgerlichen Konventionen aufbrechens, die sich vielleicht gar nicht so sehr von denen unterscheiden, die vorhanden sind, wenn sich linke Grüppchen, Gemeinschaften aufmachen mit der Gitarre und im Freien eine Lagerfeuerromantik pflegen. Also das weiß ich jetzt nicht. Und was ich jetzt auch schwierig finde bei der ganzen Sache, es geht immer um Götz Kubitschek. Es gibt gar nicht so viele, aktuell so viele, wahnsinnig viele Leute, die sich selber als rechtsintellektuell bezeichnen würden. Aber dass er sozusagen pars pro toto genommen wird, das halte ich auch für eine Überschätzung, was seine Prägekraft, kulturelle Prägekraft betrifft. Er ist eine wichtige Figur als politischer Vermittler, als Strippenzieher, als Verbindungsglied zwischen einer neurechten intellektuellen Szene, die in sich sehr, sehr unterschiedliche, divergente Positionen betrifft in wichtigen gesellschaftspolitischen und ökonomischen Fragen, und einen bestimmten Teil der AfD, nämlich dem rechten Flügel der AfD. Da gibt es direkte Verbindungen. Es gibt eine Freundschaft zu Björn Höcke, die Jahre dauert. Es gibt einen direkten Draht zu Herrn Gauland, mit dem sich Kubitschek gelegentlich trifft in Berlin. Ja. Und es gibt sozusagen da eine Einflusschance, auf die ich ein bisschen neidisch gucke, wenn ich mein eigenes Verhältnis zu den Strukturen der Linkspartei mal ganz objektiv betrachte. Die haben die direkte Möglichkeit, ihre Ideen an die Abgeordneten der AfD, und zwar die einige der Spitzenfunktionäre der AfD, weiterzugeben. Das ist natürlich eine Position, die einen vor Selbstbewusstsein nur so strotzen lässt.
Ich würde nur ganz kurz an dem Punkt, wo Sie beschrieben haben, wie diese bündischen Gruppen vielleicht ein ganz ähnliches Erleben haben wie andere, Sie hatten Pfadfindergruppen gesagt, man darf nicht übersehen, dass diese bündischen Gruppen von Anfang an extrem autoritär waren. Und noch heute sind die Gruppen, die bis heute überlebt haben, die Nerota zum Beispiel, haben ein knallhartes Führerprinzip und geben das als erstes ihre Weißtümer aus, dass es immer Führer gegeben hat und es die auch brauchten, auch auf Lebenszeit. Also das ist schon ein bisschen anderes Erleben als irgendwie ein Campingclub oder sowas. Noch. Bei Eichberg gibt es diese, wie er selbst beschreibt, diese Faszination für so ein faschistisches, für so eine Haltung, die auch gewissermaßen faszinieren und kann und weitergebbar ist.
Was mich daran interessiert, ist eben diese Ambivalenz, die das Ganze hat. Das Antibürgerliche hat man eben auch bei manchen Intellektuellen der frühen und mittleren und auch noch späten Bundesrepublik. Es gibt auch einige Linke, Linksintellektuelle, die aus solchen Zusammenhängen kommen. Das darf man auch nicht vergessen. Insofern, darum geht's mir, um zu zeigen, die Unterschiede sind jetzt vielleicht nicht gewissermaßen fürs Leben prägend, in dem Sinne, dass man also diese habituellen, sozusagen vielleicht Verpanzerungen und autoritären Muster sind nicht so prägend, dass man deswegen nicht vom Rechten zum Linken werden kann. Darum ging es mir, ja.
Dann stecken wir ziemlich in Metaphern von Panzern und von Ansteckung und solchen Formen fest. Ein bisschen von einer ungnädigen Linken vielleicht, die Leuten nicht verzeiht, wenn sie den Weg machen, während man rechts irgendwie offenere Arme hat oder sowas.
Wollen Sie jetzt, dass ich was sage, wo ich hinterher nicht mehr auf linke Veranstaltungen eingeladen bin?
Nein,
das ist ja
nicht
das Problem bei solchen Sachen immer. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es ist nicht nur eine ungnädige, es ist eine sich selbst verdummende Linke.
Wo man jetzt, okay, wenn man jetzt sagt, dass die Rechte immens den, sorry, dass ich dich ein bisschen abschneide, die Rechte hat eine immense, eine insbesondere die rechtsintellektuelle Szene, einen immensen Bildungsauftrag an sich selbst gestellt, auch von links zu übernehmen und sehr viel zu lesen, und die Linke verdummt sich.
Naja, das Problem war halt, dass sie jetzt sie konnten das nicht voraussehen, dass sie diese Bedeutung haben würden im Jahr 2018. Es ist vor 4 oder 5 Jahren noch ein sehr resignatives Buch im Verlag von Götz Kubitschek erschienen, wo dieser kleine Kreis Martin Lichtmes, Ellen Kositzer, Benedikt Kaiser war noch gar nicht dabei, war noch zu klein sozusagen, um damit zu diskutieren. Dann eine Figur namens Raskolnikow, die sozusagen gar nicht mit Klarnamen erwähnt wird. Das Buch hieß, glaube ich, Tristesse Droite. Und da jammern die sich vor, also nee, erstmal erzählen sie sich, wie sie alle Rechte geworden sind, also am Kaminfeuer gewissermaßen. Und jammern ist vielleicht auch der falsche Ausdruck, sehen sich als Leute, die auf einem verlorenen Posten stehen und wahrscheinlich nie eine Einflusschance in der Bundesrepublik haben werden. So haben die sich vor 4-5 Jahren selbst gesehen und auch öffentlich dargestellt. Und jetzt hat es dieses Häuflein auf einmal mit einer Situation zu tun, wo sie eben diese genannten Einflusschancen haben, der Wind sich tatsächlich gedreht hat. Also das war ungefähr zur Zeit der Sarrazin-Debatte, wo sich der Wind tatsächlich gedreht hat und die eine Einflusschance haben. Und jetzt versuchen sie natürlich alles Notwendige, was man braucht, um strategischen Einfluss nehmen zu können, auch erstmal zu rezipieren und sich selber so schlau zu machen, um das eben hinzukriegen. Auch die konservative subversive Aktion, die vor 10 Jahren in Gang gesetzt war, das war fast mehr eine defensive Verzweiflungstat mit der Hoffnung, dass irgendjemand vielleicht mal die Fackel aufgreift. So hat mir das Kubitschek auch erzählt. Und diejenigen, die dann fast zehn Jahre später die Fackel aufgegriffen haben, war dann eine kleine Gruppe der identitären Bewegung in Österreich zunächst mal. Ansonsten waren die Aktionen, die vorher auch gemacht werden, auch die Proteste gegen die Wehrmachtsausstellung in den 90ern, solche Sachen, das waren eher defensive Geschichten. Jetzt sind es offensive Sachen, die sie umtreiben. Und da muss man eben schon ordentlich was lesen, um da irgendwie mitzukommen mit den Zeitläufen.
Das ist interessant, dass Sie im Grunde die Gegenwart als das Einfallstor für die neue Rechte sehen, weil ich da eigentlich eine ganz andere Einschätzung von Ihnen erwartet hätte, weil man in den 90er Jahren sehen konnte, dass es verschiedene Momente gab, abgesehen von dem Angriff auf die Wehrmachtsausstellung, es gab, abgesehen von dem Anschlag in Hoyerswerda, gab es ja quasi ein erstes öffentliches Umschlagen von Konservatismus in rechtes Denken, und zwar mit der Rede von Martin Walser in der Paulskirche, wo er sich quasi gegen die Erinnerungskultur der Shoah gewandt hat, wo Jakob Augstein ihm noch beigestanden hat, quasi die Planung des Holocaust-Mahnmals in Berlin als Denkmal der Schande bezeichnet hat. Ein Zitat, was Höcke dann in seiner Rede vor 2 Jahren wieder aufgegriffen hat. Und dann gab es auch noch diese Veröffentlichung von Die selbstbewusste Nation, wo auch Bote Strauß und Gerd Bergfried beteiligt waren. Das heißt, ein Moment, wo meiner Meinung nach schon eine ganz starke Allianz zwischen Konservativen und rechten Kräften in der Öffentlichkeit stattfand, wo es eine Veröffentlichung gab, die meiner Meinung nach gar nicht so sehr aus einer defensiven Position entstanden ist oder gar nicht so einen defensiven Gestus hatte, sondern eigentlich einen sehr offensiven, der aber dann in den letzten 15 Jahren offenkundig vergessen wurde, weshalb es nun zu einem Aufschrei kommt, dass die rechte Szene offenbar so gut vernetzt ist.
Also Walsers Rede war erstmal eine Rede, die eine Feuilleton-Debatte ausgelöst hat. Feuilleton-Debatten führen in der Regel nicht dazu, dass sich politisch was verändert. Also meine Erfahrung. Es gab den Versuch tatsächlich, und dann eher im Anschluss oder an Bote Strauß, da gab es ja auch ein Publikationsprojekt, und es gab Weltredakteure, die damit eingebunden waren. Es gab Rainer Zittelmann, den Historiker und dann auch Weltredakteur, der das mit vorangebracht hat, den Versuch, die FDP in eine nationale Richtung zu bewegen. Und es gab sozusagen den Versuch, so eine Aufruf 2018 nicht nur zu machen, sondern dann auch in eine politische Form zu gießen. Das ist aber schon Mitte der 90er Jahre abrupt gescheitert, weil viele CDU-Konservative in letzter Sekunde aus Sicht der neuen Rechten den Schwanz eingezogen haben. Das ist also quasi in sich zusammengebrochen, diese Geschichte. Und das war die Zeit, wo, ich glaube, der Götz Kubitschek noch studiert hat und die Ellen Kositzer ihre ersten publizistischen Versuche gemacht hat, genau, und wo sie auch noch in der Musik und in der, ich glaube, so am Rande der Darkwave-Szene sich bewegt hat, und das aber damals auch nur von linksradikalen Beobachtern der rechten Szene überhaupt bemerkt wurde. Die waren damals noch ziemlich jung und aber da hat sich ja erstmal nicht viel rausentwickelt.
Ich denke, das ist der Punkt dann fast, wo wir auch noch Fragen von Ihnen oder Anmerkungen oder Kommentare annehmen können, wenn Sie das jetzt direkt noch wollen. Wir haben noch der Planung nach 15 Minuten Zeit, es könnte noch für bestimmt noch 2-3 Fragen oder so reichen. Genau.
Ich würde noch mal keinen kurzen.
Vielen Dank für das spannende Gespräch. Es gab einen Moment, wo ich mir gewünscht hatte, dass es da noch etwas weitergeht. Und zwar ging es da um eine sich selbst verdummende Linke, die nicht nur ungnädig ist, sondern sich selbst verdummt. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie das weiter ausführen würden. Ich glaube, dann wird es nämlich richtig interessant.
Ich glaube, dass die Vorstellung, man könnte in der jetzigen Situation einen Gegner dadurch ausschalten, dass man gewissermaßen Kontakt vermeidet und nicht versucht, dahinter zu steigen, und zwar auch im Gespräch, wie die Leute ticken, die auf der anderen Seite der politischen Barriere stehen. Also dieses kategorische mit Rechten reden geht gar nicht. Das ist ein Ausdruck politischer Dummheit. So, also das wäre ein Punkt. Das zweite ist, daraus folgen ganz bestimmte Folgeprobleme. Wenn man in einer Zeit, also diese Strategie, die Rechten, oder es gab in der Bundesrepublik eine erfolgreiche, lange Zeit, jahrzehntelang erfolgreiche Tendenz darin, politische Bewegungen und Parteigründungen und Organisationen rechts von der Union dadurch nicht stark werden zu lassen, indem man sie mit den drastischsten Mitteln versucht hat auszugrenzen. Der drastischste Mittel ist der Versuch, sie in direkte Verbindung zu bringen mit dem Nazifaschismus. Das hat funktioniert. Damit hat man breite Bündnisse schließen können von sozusagen Teilen der CDU bis nach ganz weit links oder umgekehrt, von ganz nach links bis in Teilen der CDU. Das hat so lange funktioniert, wie zum einen diese Bewegung und diese Partei nicht da war. Jetzt ist sie da. Ich glaube, es ist eine historisch überlebte Strategie, und der mediale Kontext hat sich verändert durch Social Media, durch die Möglichkeit, Alternativmedien zu nutzen, um eigene Diskursräume neben dem sozusagen offiziellen Mainstream-Mediendiskurs, also neben dem offiziellen Mainstream-Diskurs eigene Diktion der Wahrheit stabilisieren zu können, und zwar in größeren Resonanzräumen. In dem Moment kann das nicht mehr funktionieren, diese Strategie, sondern führt dazu, dass die Leute unter sich austauschen, da wird wieder jemand, der gar kein Nazi ist, weil ich kenne ihn ja, und er ist ein Anhänger des 20. Juli und so weiter und so fort, wird wieder von den intoleranten Linken und Liberalen als Nazi bezeichnet und bestimmte Medienvertreter machen da auch noch mit und so weiter, führt zu Solidarisierungswellen, die diesen Resonanzraum immer größer machen, zumindest gibt es natürlich Grenzen dazu. Ist dieser Raum auch noch nicht ganz ausgeschöpft? Ich glaube, dass 30-40%, vielleicht liege ich ein bisschen zu hoch, der Bevölkerung potenziell dazu geneigt sein könnten, irgendwann mal der AfD ihre Stimme zu geben. Und dann hat man eine riesengroße Wand vor sich und kommt in sozusagen fast in bürgerkriegsgefährdende Situationen oder man kommt zumindest in eine Situation der Spaltung der Gesellschaft, wie sie im Moment in den USA zu beobachten ist. Und das wäre eine sehr gefährliche Entwicklung. Und die Dummheit besteht darin, selber zu meinen, man könnte, weil man moralisch auf der Seite der Guten ist, sich es erlauben, sich nicht hinzuschauen, mit wem man es zu tun hat und beispielsweise Leute, die in Kontakt stehen mit Rechten. Es gibt ja eine Politik, eine Sozialpädagogin, die über die Identitären arbeitet, die sich dummerweise darauf eingelassen hat, sich in einen Identitären zu verlieben. Die wird jetzt gewissermaßen als Verräterin und Feindin betrachtet. Und diese ganzen Umgangsweisen, das Kündigen von persönlichen Freundschaften über Facebook, was im Moment reihenweise passiert, wo Leute entfreundet werden, auch das Ultimative, wenn du von deinen rechten Gesinnungen nicht ablässt, brauchst du dich bei uns gar nicht mehr melden. Also dieses in die persönlichen Nahbeziehungen hineingehende Erklären von Freund-Feind-Gegensätzen führt dazu einerseits, dass die Rechte ihr noch nicht ausgeschöpftes Potenzial am Ende womöglich ausschöpfen kann, also noch stärker wird, und zweitens dazu, dass sozusagen eine unüberbrückbare Spaltung der Gesellschaft an der rechts-links Linie in Gefahr ist zu entstehen, und das halte ich für hochgefährlich. Beide Sachen halte ich für hochgefährlich.
Ich möchte daran anschließend aber noch zwei Aspekte bringen. Einmal, ich sehe das ähnlich, dass es eine ganze Zeit lang eine relativ komfortable Strategie war, quasi das Bild der pöbelnden Stiefel-Nazis beizubehalten, aber ich würde es in eine andere Richtung deuten, um quasi umzuverleugnen, dass es auch einfach reaktionäre Kräfte im Kulturbetrieb, im akademischen Betrieb gibt. Und ich denke, in den 90er Jahren, was Walser und Angstschalmer damit geschaffen haben, war quasi eine Verschiebung der Grenze des Sagbaren und haben damit eine diskursive Grundlage geschaffen, für Höcke quasi das Holocaust-Denkmal als Denkmal der Schande zu bezeichnen. Also insofern glaube ich eher, dass man vielleicht auch darüber hinweggesehen hat, dass man mit reaktionären Personen zusammenarbeitet. Ein anderer Punkt ist, was diese Strategie des offenen Dialog mit Rechten anzubieten angeht. Ich meine, ich denke, das Modell der Frankfurter Buchmesse ist kolossal gescheitert. Ich meine, sie haben dezidiert quasi an dem Antaios Verlag von Kubitschek den Raum angeboten. Das hat darin gemündet, dass die Mitglieder rund um Kubitschek massiv Leute bedroht haben. Ungünstigerweise war die antirassistische Stiftung Antonio Amadeus hat den Stand direkt gegenüber. Die wurden körperlich bedroht. Es wurden Veranstaltungen gestört und am Ende hat es, trotz alledem, haben es die Identitären und Kubitschek geschafft, sich als Opfer der Zensur darzustellen.
Wir haben noch zwei weitere Meldungen.
Ich wollte jetzt auf Frankfurter Buchmesse heute die FAZ zitieren.
Die wir eigentlich nicht übergehen wollen, die beiden Fragen.
Weil das für mich ein ganz wichtiger Punkt ist. Ich war nämlich zu dem Zeitpunkt auf der Frankfurter Buchmesse und war nicht mittendrin im Getümmel, aber in den Tagen vorher da. Da gab es in der vergangenen Woche ein Pressegespräch der Amadeo-Antonio-Stiftung, wo gesagt wurde, dass die Rechte sich laufend in die Opferrolle flüchte. Zusätzlich ist ein gewisser Matthias Quent aufgetreten, Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft, Und der ergänzte, dass sich die Berichterstattung über die Händel auf der Messe 2017 gar nicht mit seinen Eindrücken gedeckt hätten. Also eine ähnliche Wahrnehmung. Die Messe sei vor allem von Rechten als Ort für die Schulung der politischen Auseinandersetzung genutzt worden. Das umfasse Provokationen, Diebstähle und unerlaubtes Filmen. Auf Anfrage hat Quent diese Vorwürfe nun präzisiert. Anhänger der neuen Rechten im Kinder- und Jugendalter sind zu anderen Ständen hin und haben angefangen zu diskutieren.
Es kann früh losgehen wahrscheinlich.
Das ist die Bedrohung der Demokratie.
Trotzdem wollen wir, ich habe Sie noch gesehen.
Ja, jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt angekommen, wo ich darüber nachgedacht habe, während Sie gesprochen haben, nämlich diese Opfer-Täter-Frage. Darüber habe ich angefangen nachzudenken, wie Sie gesprochen haben. Ich habe so das Gefühl, dass sich eigentlich oft eher die Linke den Opfern zugehörig fühlt und als Opfervertreter und dadurch die Rechte dann zu den Tätern wird. Und das bei den Linken dann oft so ein bisschen ein Reinheitsgefühl gibt, sich nicht beschmutzen zu wollen mit rechten Tätergedankengut. Und das, glaube ich, ist ein bisschen schwierig. Also ich bin absolut dagegen, dass sich die Linke jetzt sozusagen selbst Vorwürfe dafür macht, dass wir da angekommen sind, wo wir sind. Weil ich glaube, das ist der falsche Zugang. Aber ich glaube, ein bisschen ein Selbstreflektieren ist schon wichtig. Und ich habe so an mein eigenes persönliches Leben gedacht und dass ich auch mal in einer Täterrolle war, in einer Beziehung, wo ich fremdgegangen bin und dann gemerkt habe sozusagen, dass der andere sich so sehr als Opfer empfindet und so sehr eine weiße Weste hat, dass ich mich dann eigentlich als Täter schon wieder in der Opferrolle fühle.
Gut, aber meiner Meinung nach zielt die Frage eigentlich eher darauf, wie man quasi diese Strategie der Selbstviktimisierung der Rechten entgegenwirken kann, weil der Punkt ist halt, öffentlichen Diskussionsraum anzubieten, hilft anscheinend nicht. Also sie auszugrenzen, dann stilisieren sie sich als Opfer quasi, aber wenn man sie einlädt, ebenso.
Also ich halte ehrlich gesagt dieses Opfervorwurf, dass sie sich immer als Opfer darstellen, eher für eine Floskel, die als politische Waffe eingesetzt wird. Bei den neurechten Intellektuellen, ich habe das noch nie von irgendjemand von denen gehört. Ich habe noch nie von denen eine Äußerung gehört, von der die ich so zusammenfasse, dass sie sich selbst als Opfer stilisieren. Das würde ja übrigens auch gar nicht zu der Heldenstilisierung oder zu diesem soldatischen und so weiter, tralala, sehr gut passen, wenn der Kubitschek sich als Opfer stilisieren würde. Ich habe zusätzlich noch andere Erfahrungen gemacht. Ich war eingeladen, für einen Film einen Beitrag zu sprechen, dessen Urfassung vom Auftraggeber des öffentlich-rechtlichen Fernsehens zunächst mal nicht angenommen wurde. Und eine der Auflagen, die dann aber von den Autorinnen dann auch zurückgewiesen wurde, andere Auflagen haben sie erfüllt, war, eine Szene herauszuschneiden, wo der Chef der Berliner Identitären, Uwe Timm, bei einem Rundgang durch Kreuzberg persönlich angegriffen und mit Tränengas malträtiert wurde, das Filmteam übrigens auch. Da wurde angeraten, das aus dem Film hinauszuschneiden, weil das den Opfermythos der Rechten nur Nahrung geben würde. Und das war sozusagen öffentlich-rechtliches Fernsehen. So etwas finde ich, und das geht jetzt nicht gegen die Linken, sondern es geht in die liberalen Institutionen, das ist eine Selbstaufgabe. Wer noch in solchen Denkmustern handelt, in bestimmten Institutionen, gibt selbst, verrät die eigene Leitidee des sozusagen Informierens der Öffentlichkeit über tatsächlich Vorgefallenes, Relevantes, tatsächlich Vorgefallenes, um sich dann eine Meinung bilden zu können. Und mein Problem mit der Frankfurter Buchmesse waren nicht die linken Proteste gegen den Antarius-Stand, sondern war das Rumgeeiere der Organisatoren, das allerdings auch institutionelle Gründe hatte, weil die Buchmessenleitung und der Börsenverein des Buchhandels nicht die gleiche Institution sind. dass also auf der einen Seite Buchhandelsoffizielle sich hinstellen und sagen, wir haben sozusagen keine Handhabe oder wir wollen auch die Buchmesse nicht schließen für ein bestimmtes Meinungsspektrum, solange die Publikationen im Rahmen des juristisch Vertretbaren sind. Und zum anderen andere Teile, zumindest war es von außen so wahrnehmbar, gegen den gleichen die gleichen Buchstände demonstrieren. Das macht ein sehr komisches Bild, hat aber auch mit institutionellen Zusammenhängen zu tun, die aber für die Öffentlichkeit wenig transparent waren. Also jemanden gleichzeitig als Gesprächspartner, Diskutant, Aussteller oder was oder auch Gast zuzulassen und gleichzeitig gegen ihn anzustänkern, ist eine sozusagen offiziell schwer verkaufbare Strategie für einen großen Teil des Publikums. Es ist auch keine gute Strategie, wenn man bestimmte Bücher aus Bestsellerlisten verschwinden lässt und dadurch erst bewirkt, wie es der Spiegel gemacht hat, dass bestimmte Bücher zu Bestsellern werden. Ja, also das ist auch keine gute Strategie. Also es gibt viele einzelne kleine Dummheiten im linken und liberalen Feld, die sich zu einer Riesendummheit summieren können. Und diese Riesendummheit könnte dazu führen, dass die Rechte stärker wird, als es werden muss.
Wir haben noch eine letzte Frage.
Ja, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst widersprechen soll, deswegen lasse ich es vielleicht auch. Die Diskussion hat mit der Frage angefangen, gibt es einen Unterschied zwischen rechtem und linkem Denken, so ungefähr. Die Antwort darauf, was jetzt bei mir angekommen ist, waren sehr viele biografische Notizen über Menschen, die migriert sind vom sogenannten Linken zum rechten Radikalismus. Die Antwort darauf ist also immer, wenn man sich das Biografische anguckt, ist das natürlich viel komplexer. Und das sind auch interessante Wege, das ist die Vorannahme. Ich finde das also schwer auszuhalten vom Interesse, schon von der Interessenlage her, weil ich finde, diese Biografien geben einen Anschein von Komplexität auf dem rechten Lager, dem wir zum Beispiel der Linken gar nicht zugestehen. Also halt, wenn Sie jetzt links und liberal und Spiegel in einen Topf werfen, dann denke ich halt, müssen wir mal, wir müssen erstmal mit Linken reden, glaube ich, bevor wir mit Rechten reden, weil die Komplexität auf unserer Seite ist genau dieselbe, wie man sie jetzt immer wunders bei den Rechten attestieren kann, weil man diese ganzen interessanten Biografien von Jürgen Elsässer und so weiter hat. Ich finde es aber, das macht die Rechte sehr viel interessanter, als sie wahrscheinlich ist. Und macht die Linke, genauso wie es die Rechte will, sehr viel uninteressanter und sehr viel homogener, als sie eigentlich ist. Weil die Linke, also jetzt in dem, was wir dann alles per kurzer Hand hier und wie wir uns vielleicht alle hier im Raum verstehen, auf der Konferenz als sozusagen die Guten oder wie auch immer das heißen soll, das ist alles sehr viel komplexer und ich finde, der Abend hier zeigt das auch heute Abend, dass, keine Ahnung, also für mich gehen hier Gräben auf oder nicht Gräben, aber einfach eine sehr komplexe Spannungslage irgendwie von Sachen, über die wir alle wirklich dringend mal reden müssten, glaube ich. Und ich finde es sozusagen, es ist gerade ein Hobby von vielen Leuten, diese unendlich komplexen Biografien von jetzt Rechtsgewordenen oder schon immer Rechten oder vorher konservative Wende und jetzt neue Rechte oder so zu erzählen. Ich finde das ein bisschen langweilig auch. Wenn man sich die Biografie anguckt, sind Denkwege immer komplex. Die sind aber bei Paul Preciado oder Judith Butler wahrscheinlich genauso komplex wie bei Götz Kubitschek. Nur darüber reden wir nicht, sondern es ist immer die homogene Linke und ich finde das ein totales Problem. Und es ist aus meiner Sicht ein Diskursgewinn der Rechten, der auch betrieben wird, dass es nämlich eine homogene Linke geben soll, gegen die man jetzt aufbegehren sollte. Und das finde ich ein Riesenproblem, dass das nicht kritisiert und nicht bedacht wird. Also dass wir nicht über die eigenen Komplexitäten und Differenzen reden. Das ist so ein bisschen, ja. Danke.
Was, glaube ich, auch ein sehr gutes Schlusswort ist, über die eigenen Komplexitäten und Probleme reden, war ja auch oder ist ja auch der Anspruch dieser Tagung, würde ich sagen.
Und erstmal lieber mit Linken reden.
Vielen Dank. Und vielen Dank auch Ihnen, Herr Wagner.